Achtung, betreten auf eigene Gefahr. So ein Schild habt ihr sicherlich schon gesehen. Achtung, kein Winterdienst, Rutschgefahr. Gerade in diesen Tagen, bei diesen Temperaturen, ein nützlicher Hinweis. Solche Warnschilder, sie sollen uns helfen. Sie sollen den Menschen schützen, fahrlässig, irgendwo unvorsichtig, sich einer Gefahr auszusetzen. Und dann abzudriften, wegzugleiten. Und gleichzeitig dienen diese Schilder auch, die Verantwortung zu verdeutlichen. Betreten auf eigene Gefahr. Es bedeutet, wer trotz dieser Warnung die Grenze überschreitet, diesen Weg betritt, der ist bei einem Schaden selbst schuld, selbst verantwortlich. Er kann nicht einfach jemand anderen haftbar machen. Ja, es gibt gefährliche Wege. Wege, die Gefahren mit sich bringen. Und solch einen gefährlichen Weg betrachten wir auch heute in unserem Bibeltext. Einen Weg, vor dem wir gewarnt werden. Achtung, Warnung. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 4, die Verse 4 bis 16. 1. Mose Kapitel 4, ab Vers 4. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und von deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihm nicht jeder erschlug, der ihn finden würde. So ging Kain weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not. Östlich von Eden. Soweit der Bibeltext. Der Bruder des Herrn, Judas, der auch einen Brief geschrieben hat im Neuen Testament, er schreibt im Bezug auf diese Geschichte und wendet sie an auf die Irrlehrer in den Gemeinden. Und er sagt in Vers 11, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Wehe ihnen! Sie sind den Weg Kains gegangen. Das Wort Gottes beschreibt uns einen Weg, den Kain gegangen ist. Das Wort Gottes warnt uns, in unserer Zeit den gleichen Weg zu gehen. Judas, er schrieb im ersten Jahrhundert. Und die Geschichte von Kain, sie liegt Jahrtausende zurück. Aber dennoch konnte Judas sagen, diese Leute bei uns in der Gemeinde, sie sind den Weg Kains gegangen. Was ist das für ein Weg, dieser Weg Kains, vor dem uns die Bibel warnt und vor dem uns der Predigttext auch heute und hier und jeden persönlich warnt? Nun, es ist ein Weg. Was kennzeichnet einen Weg? Ein Weg ist keine Stelle. Ein Weg ist nicht nur ein Punkt auf der Karte. Ein Weg ist eine Strecke. Ein Weg beginnt an einer Stelle und er endet an einer Stelle. Und die gesamte Strecke zwischen diesen beiden Punkten gehört zu dem Weg, kennzeichnet diesen Weg. Was ist der Weg Kains, vor dem uns das Wort Gottes heute Morgen warnt? Nun erstens, ein abfallender Weg. Der Weg Kains ist ein abfallender Weg. Ein Prediger, er sagte einmal, niemand von uns fällt in Sünde. Jeder Mensch rutscht in Sünde. Und das sehen wir hier ganz gut bei Kain. Es ist nicht so, dass er eines schönen Tages aufwachte und während einem Sonntagsspaziergang geht er über das Feld und erschlägt seinen Bruder Abel. Nein, das Ganze hat eine Vorgeschichte. Da geht ein Weg voran. Kain fiel nicht in Sünde, er ging Schritt für Schritt einen Weg der Sünde. Was dann zu diesem grässlichen Gewaltakt führte, dass er seinen Bruder erschlägt. Dieser Weg, er ist nicht wie so ein Abhang, wo der plötzlich so ganz ungehalten in die Tiefe fällt, aber es ist ein abfallender Weg. Das heißt, ein Weg, der immer weiter in die Tiefe verläuft, der hinabgeht. Und auf diesen Umstand weist Gott uns in dieser Warnung hin, auch in seiner Warnung gegenüber Kain. Vers 6, da spricht doch Gott zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, wenn du hier auf diesem falschen Weg weitergehst, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Gott warnt Kain, diesen Weg weiter zu verfolgen. Denn aus dem Zorn, der in ihm aufkocht, wird noch größere Sünde entstehen, wenn er nicht umkehrt von seiner falschen Herzenshaltung, von seiner stolzen Wut. Wir nennen es Buße tun, Bekehrung, Hinwendung, Umkehr. Hinwendung zu dem schmalen Weg des Glaubens. Ab von diesem Weg der Sünde. Und bei Kain begann es mit dem ersten Schritten einer selbstgerechten Religiosität. So wie wir es in der Schriftlesung gelesen haben bei Nadab und Abihu. Ein Gottesdienst, der Gott nicht gefallen konnte, so fing auch dieser Weg Kains an mit einem heuchlerischen Gottesdienst, mit einem äußerlichen Gottesdienst, aber ohne Zerbruch, ohne Herzenshinkehr zu Gott. Kain heuchelte einen Gottesdienst an, als er dem Herrn ein Opfer darbrachte. Dabei dachte er nicht an die Gnade Gottes, die er braucht. Er dachte nicht daran, wie liebenswürdig und wie herrlich und wie heilig Gott ist, sondern er dachte dabei an sich selbst. Kennt ihr das? Man kommt zum Gottesdienst und man denkt an sich selbst. Was gefällt mir? Oh, dieses Lied mag ich nicht. Oh, muss der so lange beten? Und man kommt zum Gottesdienst nicht um Gott zu ehren und man fragt sich nicht, was gefällt Gott, sondern man fragt sich, wie geht es mir? Und was gefällt mir? Und wir erkennen, dass er nur an sich selbst dachte, an seiner Reaktion, als sein Opfer von Gott nicht angenommen wird. Denn es heißt, da wurde Kain sehr zornig. Und sein Gesicht senkte sich. Er fragt nicht, Herr, wie kann ich dich anbeten, sodass es dir gefällt? Ich habe erkannt, du hast meinen Gottesdienst nicht angenommen, du hast mich nicht angenommen. Was kann ich tun, Herr? Ich will lernen. Was kann ich tun, um dich zu ehren, Gott? Nein, er wurde sehr zornig. Er entbrannte in Wut und Groll gegenüber Gott, denn sein Gottesdienst ging um ihn selbst. Er wollte etwas von Gott empfangen für sich selbst. Ist das die Gesinnung wahrer Anbetung? Ist das der Weg wahrer Liebe gegenüber Gott? Oh nein. Nun, jeder, der in rechter Gesinnung Gott anbetet, er empfängt etwas von Gott. Ohne Frage. Aber es ist nicht dieser falsche Handel. Ich fordere etwas von Gott. Und wenn er es mir nicht gibt, zürne ich gegen ihn. Das ist nicht Anbetung. Und das ist auch nicht Liebe gegenüber Gott. Selbstverständlich nahm Gott das Opfer von Kain nicht an. Wie könnte er auch? Es war ein heuchlerischer, es war ein falscher und es war ein unaufrichtiger Gottesdienst. Natürlich nahm er ihn nicht an. Nun, dieser Zorn im Herzen Kains hätte ihn warnen müssen. Was kommt da in mir hoch? Was ist da in meinem Herzen? Wieso bin ich denn jetzt sauer auf Gott, weil er meinen Betrug und meine Sünde durchschaut hat? Weil er mich ertappt hat in meiner Heuchelei? Wieso kommt Zorn und nicht Traurigkeit auf in mir? Ist das die richtige Reaktion? Hat er nicht Grund, sauer auf mich zu sein? Wieso ist mein Herz so erfüllt von Zorn? Darauf weist Gott den Kain hin. Was ist da? Hast du Recht dazu, zornig zu sein? Gott warnt ihn. Nimm das ernst. Diese Anzeichen, diese ersten Anzeichen, hier füllt etwas dein Herz, was nicht da sein sollte. Und Gott warnt ihn, die nächste Sünde lauert schon vor der Tür. Die Sünde will dich kontrollieren. Da will dich etwas beherrschen, wenn du diesen Weg weitergehst. Das, was da in deinem Herzen ist, das ist sehr giftig. Es betäubt dich, es lenkt dich, es beherrscht dich, wenn du jetzt nicht Buße tust. Überwinde es jetzt, hier am Anfang. Ja, es ist wie ein Warnschild. Halt, stopp. Geh jetzt nicht weiter. Halt, stopp, hier ist kein Winterdienst. Streu Salz, kehr den Schnee weg oder du wirst ausrutschen. Achtung, Glatteis. Doch Kain antwortet nicht. Ist euch das aufgefallen? Kain gibt keine Antwort. Gott ist so gütig, er spricht zur rechten Zeit, noch rechtzeitig. Warnende Worte zum Schutz vor Gefahr. Aber Kain bleibt trotzig stumm. Und warum bleibt er stumm? Weil er den Weg weitergehen will. Weil er dem Zorn in seinem Herzen Raum lassen will. Und so geht er weiter hinab, Schritt für Schritt tiefer. Aus dem Zorn gegen Gott entwickelt sich offensichtlich Neid und Hass gegen Abel. Wie kommt es denn dazu? Der hatte erst einmal überhaupt nichts mit der Beziehung und mit diesem Problem zwischen Gott und Kain zu tun, oder? Aber Kain sah, dass Gott seinen kleinen Bruder Abel annahm, und ihn, den Erstgeborenen, nicht. Aus dem Zorn gegenüber Gott erwächst nun eine irrsinnige Einstellung gegenüber Abel. Er wird neidisch und er fängt an, Abel, seinen Bruder, zu hassen. Nicht, weil Abel ihm etwas Unrechtes getan hat, davon schreibt die Bibel nichts, sondern weil Gott ihn annahm, weil Gott ihm Gunst gab, die Kain nicht hatte. Und wir sehen hier, unser Verhältnis zu Gott hat immer eine Auswirkung auf unser Verhältnis zu den Mitmenschen. Insbesondere zu denen, die Gott lieben. Darum nennt Jesus dieses Doppelgebot. Wenn wir Gott völlig lieben wollen, dann werden wir auch den Nächsten lieben. Unser Verhältnis zu Gott hat eine Auswirkung auf unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Und es ist kaum deutlicher zu sehen, wie hier in der Geschichte von Kain und Abel. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, heißt es in Vers 8. Es wird nicht erwähnt, was er zu Abel sagte. Vielleicht war es eine listige Rede. Kain stellte Abel wohl eine Falle, indem er ihn mit seinen Worten auf das freie Feld führte. Aus dem Kreis der Familie, aus dem Schutz der Wohnungen heraus, aufs freie Feld, wo niemand ihn sehen kann, wo es unbemerkt bleibt, wo es keine Zeugen gibt, wo niemand den Schrei hört. Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Manchmal wird das Wort sprach auch übersetzt mit warten, sodass Kain im Feld lauerte, bis Abel nichtsahnend vorbeikam. So oder so, es wird klar, Kain handelt hier nicht im Affekt. Das war nicht irgendwie ein Unfall. Ihm ist nicht irgendwie ein Stein ausgerutscht oder ein Holzstück aus den Händen geglitten. Er plante seine Tat. Der Zorn gegen Gott, der seine Sünde aufgedeckt hat, führt zum Neid und Hass gegen Abel, der von Gott angenommen war. Und das wiederum führte zu einem ganz konkreten Plan, zu einer List. Und dann heißt es, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, der erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Hier ist nun dieser gewalttätige Schritt auf dem Weg. Kain erschlägt seinen Bruder. Er schlägt ihn tot. Er ermordet ihn. Kains Weg ist ein Weg der Gewalt. Ein Weg, auf dem er sich seinen Vorteil sichern will. Er geht wortwörtlich für seine Interessen, für seinen Vorteil über Leichen. Nun kann man denken, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte das passieren? Adam und Eva, sie werden sich gefragt haben, wie konnte das passieren? Wie war das möglich? Kain hatte keine Ballerspiele auf dem PlayStation. Er hatte keine Gewaltfilme zu Hause gesehen. Er hat noch nicht mal einen Krimi von einem Mord gelesen. Er brauchte keine schlechten Vorbilder. Das kam aus seinem Herzen heraus. Das war in ihm drin. Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort ist, er ging den Weg Kains. Und das ist der Weg der Sünde. Er ging Schritt für Schritt den Weg der Sünde weiter. Und die grausame Gestalt der Sünde, sie tritt hervor, weil Kain ein Sünder ist. Diese Sünde, sie kommt auf, weil Kain ein Sünder ist. Kain beginnt den Tag mit einem Opfer und endet ihn mit einem Mord. Er erschlägt seinen Bruder ohne Warnung. Seht ihr, es ist ein abfallender Weg. Aus dem Zorn gegen Gott resultiert der Hass und der Mord gegen seinen Bruder. Und das ist miteinander verbunden. Und darauf kommt es mir an. Es ist ein Weg, es ist miteinander verbunden. Es ist nicht nur dieser eine Augenblick, wo er auf dem Feld steht und er seinen Bruder erschlägt. Hier ist eine ganze Strecke von einer falschen Haltung gegenüber Gott hin zu einem hinterhältigen Mord aus Hass, aus niederen Beweggründen. Und es geht sogar noch weiter. Kain lügt Gott an. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht. Und natürlich wusste er es. Er hat ihn auf dem Feld erschlagen. Kain erschreckt einen noch nicht einmal vor dem Mord. Er wird erneut von Gott persönlich angesprochen. So wie Adam angesprochen wurde im Garten. Adam, wo bist du? Und Gott fragt, wo ist dein Bruder Abel? Und wir verstehen, Gott fragt nicht, weil er Informationen braucht, weil er irgendwo gesucht hat, wo ist denn Abel, ich sehe ihn gar nicht mehr, sondern er stellt den Verbrecher zur Rede. Wo ist dein Bruder Abel? Erinnert ihr euch, wie Adam reagierte? Ich versteckte mich. Ich fürchtete mich vor dir, als ich dann das Geräusch hörte. Ich habe erkannt, dass ich nackt bin. Adam und Eva schämten sich bei ihrer Sünde. Wie reagiert Kain? Ich weiß es nicht. Was für ein frecher Trotz. Eine unverschämte Verleugnung. Er lügt Gott direkt ins Gesicht. Da ist nichts von Reue. Da ist nichts von Scham. Da ist nichts von Traurigkeit. Er lügt Gott ins Angesicht. Was denkt er, dass Gott es nicht gesehen hat? Dass da bei dem offenen Feld Gott keine Augen hat? Ist vor Gott nur das sichtbar, was auch vor den Menschen sichtbar ist? Ist Gott darauf angewiesen, dass die Menschen ihm erzählen, was hier in dieser Welt los ist? Was dachte sich Kain? Gott anzulügen. Oder zu denken, etwas ist vor Gott verborgen. Nun, ihr Lieben, ich muss euch nicht sagen, wir sind oft versucht, genauso töricht zu denken. Da, wo Sünden heimlich geschehen, vor den Augen der Menschen verborgen. Und wir treten am Sonntagmorgen in den Gottesdienst und denken, Gott hat es nicht gesehen. Gott würde es sich nicht kümmern. Gott würde fragen, was ist da geschehen? Ich weiß es nicht. Kain ist so stumpf geworden, dass er sogar meint, er könne Gott betrügen zu seinem eigenen Vorteil. Er ist geistig so taub geworden, dass er denkt, er könnte Gott hinters Licht führen. Er könnte Gott anlügen, der doch bereits am Altar merkte, wie böse Kains Herz war beim Gottesdienst. Er hat ihn doch völlig durchschaut und denkt, er könnte ihn so plump betrügen. Und schließlich weist er sogar noch alle Verantwortung von sich. Bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich meines Bruders Hüter? Was geht mich mein Bruder an? Muss ich etwa für meinen Bruder sorgen? Muss ich etwa auf ihn Acht geben? Ist das meine Verantwortung? Wahrscheinlich ist hier sogar eine unterschwellige Anklage drin. Gott, bist du nicht der Hüter der Menschen? War Abel nicht dein Liebling? Konntest du etwa nicht auf ihn aufpassen? Ich bin doch nicht sein Hüter. Bist du nicht der Hüter? Die Hinkehr zur Sünde, sie führt zum Abfall von Gott. Das, was wir hier sehen, in Kains Haltung gegenüber Gott, ist eine grässliche Fratze der Sünde. Und darum wird hier dieser Weg so schrecklich aufgezeigt. Von dem heuchlerischen Gottesdienst zu einer kalten und frechen und trotzigen, rebellischen Haltung gegenüber Gott. Keine Erkenntnis von Sünde. Keine Reue. Völlig stumpfsinnig. Skrupellos. Das ist der Weg Kains. Ein abfallender Weg. Und es ist zweitens ein vergeblicher Weg. Wer einen schwierigen Weg meistern muss, der ist bereit, so manche Hindernisse und Rückschläge zu überwinden, weil das Ziel es wert ist. Er hat das Ziel vor Augen und er denkt, okay, es geht irgendwie, es ist schwierig, es sind so manche Abhänge, es sind so manche schwierige Grade, aber ich werde das überwinden, ich werde alle Schwierigkeiten meistern, weil ich weiß, das Ziel ist es wert. Was war das Ziel von Kain? Nun, es ist schwer zu sagen. Der Ausgangspunkt war Gottes sichtbare Annahme, die Segnung Abels. Dachte Kain vielleicht, wenn er Abel aus dem Weg räumt, seinen Konkurrenten, der einfach besser war als er, dann bleibt Gott nichts anderes übrig, als ihn, den Brudermörder, an Abels Stelle zu segnen? So wie bei so einer königlichen Erbfolge, der jüngere Bruder ersticht den älteren und dann ist er automatisch er der nächste König? Und viele Könige sind so umgekommen. Dachte Kain, er wird von Gott gesegnet, wenn Abel nicht mehr da ist? Oder war es einfach der Wunsch, egal was Gott tut oder sagt, einfach der Wunsch, über Abel zu stehen? In Vers 8 heißt es vielsagend, da erhob sich Kain gegen Abel und er erschlug ihn. Er erhob sich. Er wollte über Abel stehen. Und dass Gott den Niedrigen, den Geringen erhebt in seiner Gnade, aber den Hochmütigen widersteht, oh, das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Er wollte Abel erniedrigen und sich gegenüber Abel erheben. Er wollte größer sein. Er wollte über ihm sein. Er erhebt sich über ihn, um ihn zu erschlagen, um ihn zu ermorden. Und er beweist damit seine Stärke. Nun, denkst du, das hat Kain zufriedengestellt? Als Kain vom Feld kam, hat er da fröhlich und zufrieden bei sich gedacht, na, dem Abel habe ich jetzt mal gezeigt. Also, jetzt wissen wir, wer der Größere ist. Jetzt wissen wir, wer der Stärkere ist. Es gibt Menschen, die widmen ihr ganzes Leben der Rache. Ihr ganzes Leben, ihre ganzen Gedanken, ihr ganzes Herz ist nur davon voll zu denken, oh, wenn ich dieses Unrecht, was mir begangen wurde, wenn ich das rächen kann, wenn ich dem, der mir Schmerzen zubereitet hat, genauso Schmerzen zubereiten habe, erst dann werde ich Ruhe finden für meine Seele. Kennt ihr solche Gedanken oder solche Menschen? Nun, ich habe noch von keinem einzigen gehört, dass da, wo sie die Rache selbst in die Hand genommen haben und dann ins Gefängnis kamen oder so, dass sie gesagt haben, oh, jetzt habe ich Ruhe. Nein, was sagen sie? Dem Rachegedanken ist nicht die Ruhe gefolgt, sondern die Leere. Betroffene sprechen von einer Leere. Jetzt ist nichts mehr da. Die Rache war das Einzige, was mich am Leben hielt. Jetzt ist nichts mehr da. Leere. Verzweiflung. Da ist kein Friede. Da ist keine Ruhe. Da ist kein Trost. Da ist keine Genugtuung. Da ist nichts. Nichts. Es sind falsche Erwartungen, es sind falsche Hoffnungen, es sind falsche Träume, die Sünde hier in dem Herzen der Menschen aufbereitet. Der Weg Kains ist ein Irrweg, ein Weg, der nicht zum Ziel führt, ein vergeblicher Weg. Was Römer das Ziel seines Weges war, was er sich ausgemalt hat, er hat es niemals erreicht. Vielmehr führt es zur Verzweiflung. Wir finden in unserem Text diese Konsequenzen, die Gott ihm aufzeigt. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du auf der Erde sein. Gott straft sein Leben mit einem Fluch. Ein Fluch von Gott. Er bekommt nicht den Segen, den Abel bekommen hat, an Abels Statt. Nein, er bekommt das Gegenteil. Er wird verflucht. Kain ist der erste Mensch, der direkt verflucht wird. Das ist interessant. Vor ihm wurde nur ein Lebewesen verflucht. Wisst ihr was? Die Schlange. Der Teufel. Nun wurde Adam nicht verflucht? Nein. Der Ackerboden wurde verflucht. Wurde Eva verflucht? Nein, ihr wurden Schmerzen angekündigt. Der erste Mensch, der verflucht wird, ist Kain. Verflucht seist du. Das ist der Weg Kains. Das ist das Ziel dieses Weges. Der Fluch Gottes. Keine Annahme bei Gott. Verworfen in den Augen Gottes. Und sein Leben wird vergeblich sein. Der Ackerboden, der schon durch Adam verflucht ist, er wird keinen noch weniger Ertrag bringen. Seine Arbeit, seine Tätigkeit wird wie sein Weg sein. Vergeblich, ziellos, kraftlos. Sein Leben verliert an Sinn und an Freude, an Wert. Seine Mühsal wird noch größer und entweder als Folge davon oder darüber hinaus wird Kain unstet und flüchtig sein. Das sind ziemlich ähnliche Worte. Wahrscheinlich ist damit die innere und die äußere Rastlosigkeit gemeint. Also es ist zum einen dieses innerliche Wanken, dieses angstvolle Zittern. Man kommt nie zur Ruhe innerlich. Und dann auch das fortwährende Umhergetrieben sein, das Fliehen müssen, immer unterwegs sein, nie zur Ruhe kommen, nie rasten können, sondern wie so ein Vagabund, immer unterwegs, nirgendwo wirklich ein Zuhause. Kain findet keine Ruhe, keinen Frieden. Wie wir gelesen haben, es gibt keinen Frieden für den Gottlosen. Und Kains Reaktion ist diesmal nicht mehr so trotzig überheblich wie noch am Anfang der Unterredung. Diesmal spürt er blanke Verzweiflung. Die erste wirkliche Gefühlsregung nach dem Mord an Abel. Nicht Traurigkeit, nicht Reue, nicht Zerbruch über das, was geschehen ist. Nein, er spürt Verzweiflung, er hat Angst. Dieser rachsüchtige Brudermörder, was fürchtet er? Er fürchtet die Rache der Brüder. Irgendjemand kann mich erschlagen. Er klagt über die Größe der Strafe. Gott, du bist ungerecht. Und er hat schreckliche Angst. Er hat schreckliche Angst. Er jammert über das harte Los, dass er nicht mehr unter dem Schutz und Segen Gottes steht. Er muss fort vom Angesicht Gottes. Er zieht in das Land Not. Not ist der gleiche Wortstamm wie flüchtig. Es ist das Land der Verbannung. Not heißt Verbannung. Ein Land des Umhergetriebenseins. Nun, was lernen wir von diesem Weg Kains? Zum einen, horche auf das Blut. Vers 10 heißt es, und Gott sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders, es schreit zu mir vom Ackerboden her. Gott fordert Kain auf, wahrzunehmen, dass seine Schuld zum Himmel schreit. Er fordert auf, seinen Weg zu besehen und zu sehen, dein Weg ist voll von Blut. Eine Blutspur zieht sich durch dein Leben. Horch, das Blut schreit zum Himmel. Es ist interessant, in der Bibel wird kein einziges Wort von Abel zitiert. Ist euch das aufgefallen? Wir hören kein einziges Wort von Abel. Aber sein Blut schreit. Sein Blut hat eine Stimme, die zu Gott schreit. Und was schreit das Blut Abels? Es schreit um Rache. Es schreit um Gerechtigkeit. Gott, gerechter Richter, räche mein Leben. Stelle Gerechtigkeit wieder her. Es schreit eine Anklage. Lass nicht ungestraft das Unrecht, das mir zugefügt und das Leid, das über die Familie gebracht wird. Das Blut, es schreit, Kain ist schuldig. Kain ist schuldig. Es gab noch keine Polizei, noch keine Kriminalistik, die den Straf, den Strafort, den Delikt irgendwie aufklären und da wissenschaftlich untersuchen, worauf diese Blutspur hinweist und wer der Täter sein könnte. Keine DNA-Spuren, aber dieses Blut schrie zu Gott im Himmel. Und es schrie, kein ist schuldig. Jede Sünde schreit zum Himmel. Nicht nur Mord, auch Ehebruch, Diebstahl und Unreinheit. Es schreit zum Himmel. In der Bibel erklärt Gott mehrfach, wie die Beweise der Sünde zu ihm schreien. Die sexuelle Perversion und die Gottlosigkeit in Sodom und Gomorra, sie schreit zum Himmel. Und die Unbarmherzigkeit gegenüber Waisen und Witwen, sie schreit zum Himmel und Gott hört auf die Stimme, wo den Schwächsten der Gesellschaft Unrecht angetan wird. Und die Gewalttat gegenüber den Nächsten, wie in Ägypten. Und Gott sagt, es schreit zum Himmel. Nun, ihr Lieben, deine Sünde schreit zum Himmel. Und wenn du auf deinen Lebensweg zurückschaust, dann wirst du sehen, es ist ein blutiger Weg. Und deine Sünde schreit zum Himmel. Und sie schreit, schuldig. Gott, gerechter Richter, das liegt ihm zur Last. Weißt du das, dass deine Sünde zum Himmel schreit? Nicht nur die gröbsten Sünden. Vielleicht hat Gott dich bewahrt vor den gröbsten Sünden auf dem Wege Kains. Aber weißt du was, du bist ein Sünder. Und damit liegt jede Sünde vor deiner Tür und lauert. Und wenn du zurückschaust, dann siehst du eine blutige Spur, die zu Gott schreit, schuldig. Und vielleicht werden manche Vergehen niemals aufgedeckt in dieser Welt. Vielleicht weiß niemand davon. Vielleicht bist du so geschickt, dass du etwas auf dem freien Feld verbergen konntest und niemand weiß davon. Keiner hat es gesehen, niemand hat davon gehört. Aber horch, dein Gewissen klagt dich an. Und horch, deine Schuld wurde längst gehört im himmlischen Thronsaal. Die Anklage wurde schon vorgetragen. Schuldig. Wie das Blut Abels als mächtiger Zeuge gegen Kain aussagt, so bleibt nicht eine einzige Sünde zugedeckt durch den Dreck des Ackerbodens, durch die Dunkelheit der Nacht oder durch die Bestechung der Menschen. Keine einzige Sünde wird so zugedeckt werden. Sondern jede Sünde schreit zum Himmel. Horch, deine Sünden werden dich finden, wie die Stimmen im Kopf eines Wahnsinnigen. Kein Sünder wird es los in seiner eigenen Kraft. Er schreit. Das Blut schreit. Nun, du bist ein Sünder. So viel kann ich dir heute Morgen sagen. Und wir alle starten auf dem Weg Kains. Wir starten auf diesem Weg. Aber es gibt einen Kreuzweg. Einen Weg, der abkreuzt zu einem anderen Pfad. In Hebräer 12, Vers 21 folgend lesen wir: Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Aber ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung und hört einmal, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Es gibt ein Blut, das redet besser als das Blut Abels des Gerechten. Es gibt ein Opfer, ein Mordopfer, das unschuldig hingerichtet wurde. Doch dieses Opfer ruft nicht wie das Blut Abels Vergeltung. Dieses Opfer ruft Vergebung. Herr, vergib ihnen. Herr, rechne ihnen nicht zu. Ich nehme ihre Schuld auf mich. Lass mein Leben eine Bezahlung sein für ihren Mord, für ihren Hass, für ihre Lüge. Das Blut Jesu am Kreuz von Golgatha, es redet besser als das Blut Abels. Denn er, der sündlos ist, gestorben, um mit seinem Blut zu bedecken, mit seinem Blut reinzuwaschen. Und Jesus, er ist dieser Kreuzweg. Er starb am Kreuz als vollkommenes Opfer, das Gott angenommen hat, denn er ist auferstanden von den Toten. Und so ist er ein Stellvertreter für Sünder geworden, so wie wir sind. Und sein Blut hat Kraft, nicht nur Sünde aufzudecken, sein Blut hat Kraft, Sünde zuzudecken, fortzuwaschen. Und damit ist er zum Weg geworden, der nicht hinabführt, wie der Weg Kains, in die Verzweiflung. Er ist der Weg geworden, der hinaufführt zum Vater. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das Blut Jesu, das vom Kreuz schreit, es ermöglicht dir einen Weg zurück ins Paradies, zurück zu Gottes gnädigem Angesicht, zurück zu einer Gemeinschaft in Liebe mit Gott und wahren Brüdern und Schwestern. Und wisst ihr, die Tatsache, dass du heute Morgen das Wort Jesu hören darfst, das Evangelium hören darfst, wer da glaubt, der wird gerecht gesprochen. Glaub an Jesus und deine Sünde wird fortgewaschen. Die Tatsache, dass du die Stimme des Blutes Jesu heute hören darfst, ist dir Beweis genug, dass du nicht verflucht bist. Wie Kain. Es ist eine Möglichkeit, den Weg Kains zu verlassen und auf dem Pfad des Lebens zu treten. Solange ihr die Stimme hört, solange ihr die Stimme hört, ist Gnade da, ist Segen möglich. Es ist ein schmaler Weg, ein Weg der Demut, ein Weg der Selbstverleugnung, denn es ist kein eigener Verdienst, aber es ist der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg zurück zu dem Angesicht Gottes, eine Ausfahrt von dem Weg Kains. Horch das Blut vom Kreuz, glaube an das Evangelium der Gnade Gottes in Christus. Und dort kommt die Stimme des Blutes deiner Sünden zum Schweigen. Allein dort, am Fuße des Kreuzes Jesu. Und eine zweite Anwendung: Hüte deinen Bruder. Hast du dich schon mal ernsthaft gefragt, bin ich meines Bruders Hüter? Den Bruder zu hüten heißt nicht, Babysitter zu spielen oder etwas dergleichen. Den Bruder zu hüten heißt Nächstenliebe. Nächstenliebe. Bruderliebe. Als Johannes, der Apostel Johannes, seinen ersten Brief schrieb, da hatte er im dritten Kapitel unseren Predigtext deutlich vor Augen. Es ist wie ein Kommentar zu unserem Predigtext. 1. Johannes Kapitel 3. Und in Vers 12, da schreibt er sogar ganz ausdrücklich, Kain war aus dem Bösen und er ermordete seinen Bruder. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Und seine Anwendung aus diesem Predigtext ist, erkennt, ob ihr Gottes Kinder seid oder Kinder des Teufels. Seht ihr, Kain und Abel ist mehr als die Darstellung eines Bruderstreites, wie es in allen Familien irgendwie vorkommt. Es ist die Darstellung zweier geistlicher Nachkommenschaften. Den gläubigen Kindern Gottes oder auch den Samen der Frau und den gottlosen Kindern des Teufels, dem Samen der Schlange. Und Johannes, er wählt diesen Text, um zu zeigen, erkennt, wo ihr steht, wie eure geistliche Gesinnung ist. Und dafür gibt er zwei Merkmale in 1. Johannes 3, Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Wer an Gott glaubt, der strebt nach Gerechtigkeit, nach Heiligung. Johannes sagt nicht, bei dem ist nur Gerechtigkeit. Nein, aber jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, da wo keine Gerechtigkeit vorhanden ist, da ist auch keine Gotteskindschaft. Aber da, wo ein Streben nach Heiligung ist, da, wo ein Kampf gegen Sünde ist, da, wo ein Wunsch nach Gerechtigkeit ist, da ist Gottes Kindschaft. Und da, wo Liebe zu den Brüdern ist. Da, wo du ein Hüter der Brüderlichkeit bist. Kannst du das von dir behaupten? Liebst du deine Geschwister? Sowohl in der natürlichen Familie als auch geistlich, die Geschwister in der Gemeinde. Kannst du sagen, ich liebe sie? Nun, wie zeigt sich Bruderliebe? Liebe ist so irgendwie ein weites Wort, und wir haben schon so viel darüber gesprochen. In diesem Zusammenhang wollen wir mal ein paar Dinge ansprechen. Wie zeigt sich Bruderliebe in deinem Leben? Wie zeigt sich Bruderliebe in meinem Leben? Nun, zum einen im Kampf gegen die Sünde. Und zwar ganz konkret, Kampf gegen Hass und gegen Neid und gegen Eifersucht und gegen Stolz und gegen Zorn gegenüber meinem Nächsten. Sowas kommt auf. Wisst ihr, in der Gemeinde, die Gemeinde ist der Ort, wo wir erkennen können, bin ich auf dem Weg Kains oder bin ich auf dem Weg des Lebens. Denn hier werde ich Brüdern gegenübergestellt. Und ich meine Brüder hier natürlich im allgemeinen Sinn Brüder und Schwester. Masculinum generalis oder wie das heißt. Wie trete ich meinen Geschwistern gegenüber? Und das ist eine Herausforderung. Ein Einsiedler, der erkennt keine seiner Sünden. Aber da, wo ich gefordert bin zur Nächstenliebe, da kommt es auf. Wo kommt dieser Zorn her? Wo kommt dieser Neid her? Wo kommt diese Eifersucht her? Wo kommt dieser Stolz gegenüber meinem Bruder her? Was ist da zwischen uns? Entschuldigst du deine Sünde, wenn so etwas aufkommt, so wie Kain? Schweigst du es einfach weg? Wie reagierst du? Rechtfertigst du sie? Ich habe ja auch guten Grund dazu. Oder suchst du sogar durch Lästerei und falsche Nachrede die Bestätigung der anderen? Meinst du nicht auch, also ich habe doch großen Recht dazu. Siehst du nicht, was er getan hat? Und och, ich könnte dir noch so viel erzählen. Und sagst du, oh ja, wenn das so ist, oh ja, will ich, dann denke ich auch so über den Bruder oder über die Schwester. Wie reagierst du, wenn diese Sünden in deinem Herzen aufkommen, in der Gemeinschaft mit den Geschwistern? Kämpfst du gegen diese Sünde? Kämpfst du sie an? Enttarnst du sie als Sünde? Der Apostel Johannes, er schreibt in diesem eben Kapitel, 1. Johannes 3, Vers 15, nur ein paar Verse weiter. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Kämpfst du gegen den Hass in deinem Herzen? bis die Mord fängt im Herzen an. Jesus macht es so deutlich, alle Sünden, sie wurzeln hier im Herzen. Jesus sagt das in der Bergpredigt, du sollst nicht hassen, wer schon seinen Bruder beschimpft und falsche Gedanken gegenüber ihn hegt. Kannst du zu deinem Bruder sagen, ich hasse dich oder ihn als Idioten beschimpfen und du erschrickst gar nicht darüber? Du denkst gar nicht darüber nach, was da für eine Bosheit und eine Schlechtigkeit aus deinem Herzen offenbar wird? Fährst du nicht zusammen und denkst, was ist da in meinem Herzen? Was ist da für ein Weg keins in meinem Leben? Kannst du so schimpfen und zürnen und hassen und denkst, du bist mit Gott im Reinen? Betrüg dich nicht selbst. Täusche dich nicht selbst, mein Freund. Diese Sünden sollen uns empfindlich machen und gerade in der Gemeinschaft mit Geschwistern. Sie sollen uns empfindlich werden lassen und uns erschrecken lassen. Dagegen muss ich ankämpfen. Das darf ich nicht dulden. Wehret den Anfängen. Oh, dieser Weg Kains ist ein abfallender Weg. Und es ist ein vergeblicher Weg. Und hier ist der Punkt, anzusetzen und gegen Sünde anzukämpfen. Achte auf den Zorn, auf den Hass, auf die Sünde deines Herzens, auf die Überheblichkeit, auf den Stolz, auf den Neid, auf die Eifersucht. Denn aus dem Herzen erwachsen alle anderen Sünden. Und wenn du nicht ankämpfst, wird es schlimmer. Wird es schlimmer werden. Bis es dich übermannt, bis es dich beherrscht. Bei Kain kam darin sein wahres Wesen zum Vorschein. Nun, jeder von uns trägt etwas von Kain in sich. Luther sagte, wir sind alle gleichzeitig gerechtfertigt und auch noch Sünder. Aber jeder tritt von uns fehl, aber achte darauf, gehst du den Weg Kains weiter? Gehst du weiter? Oder weichst du zurück und sagst, oh nee, den Weg der Sünder will ich nicht betreten. Oh, ich wende mich ab. Das Leben eines Christenmenschen ist tägliche Buße, Umkehr, Abkehr, Hinkehr zu Christus. Lässt du die Sünde in deinem Herzen ungehindert weiter wuchern, gleitest du diesen Weg ab? Nun, stell dir Kain vor Augen, das ist das Ziel. Da führt der Weg hin. So weit führt er hinab. Nun, wie zeigt sich die Bruderliebe außerdem? Es zeigt sich in der Freude am Segen und dem Guten des Bruders. Ein Bruder wird gelobt, er wird geehrt, öffentlich. Er ist besonders begabt und die Leute, sie denken, wow, seht mal, was er kann und seht mal, was für eine wunderbare Gabe er hat. Ihm scheint so vieles zu gelingen. Freust du dich mit ihm? Kannst du dich freuen mit denen Gott besondere Gaben, besondere Gunst oder Gelingen schenkt? So war es doch bei Kain und Abel. Abel wurde öffentlich gesegnet. Er wurde angenommen bei Gott. Gott stellte sich zu ihm, mein geliebtes Kind. Und das Einzige, was bei Kain aufkam, war Zorn. Kannst du dich freuen, wenn dein Bruder geehrt wird? Wenn dein Bruder erhoben wird? Oder vergleichst du das Glück des anderen immer mit deinen unerfüllten Wünschen? Er hat das, was ich nicht habe. Das ist ungerecht. Nun, daran zeigt sich Liebe. Und auch andersherum. Trauerst du mit deinem trauernden Bruder? Da, wo der Bruder gedemütigt wird, da, wo es ihm schlecht ergeht, überwiegt da die Freude, ha, mir geht es zum Glück besser. Oh, zum Glück geht es mir nicht so dreckig wie dem. Schadenfreude? Endlich bin ich mal erhoben, endlich achtet mal mich jemand, weil ihm geht es gerade schlecht. Weinst du mit den Weinenden? Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Kennst du diese Liebe? Und ist da auch Bereitwilligkeit zu lernen und zu dienen? Stell dir mal vor, Kain wäre nach dem Gottesdienst zu Abel gegangen. Ich muss sagen, es ist eine wunderbare und schöne Vorstellung. Er wäre zu Abel gegangen und hätte gesagt, mein kleiner Bruder, ich habe erkannt, dass Gott Gefallen an deiner Anbetung hat. Ich möchte von dir lernen. Ich weiß, ich bin dein großer Bruder. Ich habe der älteste Sohn. Ich durfte dir schon so viel beibringen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, da möchte ich von dir lernen. Oder muss ich von dir lernen? Bitte lehre mich, Gott aufrichtig anzubeten. Oh, das ist Liebe. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ich bin bereit, demütig bereit, von dem Bruder zu lernen. Und auf der anderen Seite, ich bin bereit zu dienen. Oh ja, komm. Ich will dir zeigen, was ich gelernt habe. Ich möchte dir helfen, ich möchte dich unterstützen. Hierin gehört auch die liebevolle Ermahnung. Wer dich am meisten liebt, wird versuchen, dich vor Sünde zu bewahren. Ja, wir müssen einander ermahnen, wenn wir einander lieben. Und es ist schwer, in Liebe und Demut vor Sünde zu warnen. Aber es ist lieblos, es aus Bequemlichkeit zu unterlassen. Und es ist die Bereitwilligkeit zur Vergebung. Gott ruft Kain vor dem Mord, als der Zorn in ihm aufkam, zur Buße auf. Er fragt ihn nach der Tat, was hast du getan? Gott bereitet unglaublich viele Gelegenheiten für Kain, Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen und um Gnade zu bitten. Er bereitet sogar ein Zeichen für Kain, das ihn vor einem Bluträcher schützt in dieser Lebzeit. Liebe bedeutet, Gott darin nachzufolgen, Vergebung und Versöhnung zu suchen und anzubeten. Da, wo du verletzt worden bist, da, wo jemand etwas Gemeines zu dir gesagt hat, gibst du Raum für Versöhnung. Kannst du vergeben. Ja, auch wenn du im Recht bist, bist du bereit, deine Hand dennoch auszustrecken, wie Gott es tat. Und sagt, lieber Bruder, es hat mich sehr verletzt, aber bitte kehr um. Ich will dich gewinnen wieder als einen Bruder. Bist du bereit, mit Liebe Schuld zu bedecken, weil du selbst jeden Gottesdienst daran denkst, wie viel Schuld dir der Herr vergeben hat? Nun ist da Liebe, Bruderliebe in deinem Leben. Das ist, zeigt dir, ob du auf dem Weg Kains bist oder auf dem Weg des Lebens. Und zuletzt noch, haste zur Ruhe. Horch das Blut, hüte den Bruder, haste zur Ruhe. Kain musste vor dem Angesicht Gottes fliehen, unstet und flüchtig sein. Er musste unruhig sein. Nun, durch den Glauben dürfen wir Ruhe finden für unsere Seelen. Wir sind hier in dieser Welt zwar Fremdlinge, wir haben hier keine bleibende Stadt, wie die Bibel sagt, aber wir sind nicht rastlos, sondern der Friede Gottes erfüllt die Seinen. Nicht zuletzt, weil wir wissen, Gott ist der Richter. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Er ist bereit, für uns einzutreten. Es ist eine Ruhe. Es bringt uns zur Ruhe, wenn wir wissen können, wir werden nicht alle Gerechtigkeit hervorbringen und schaffen können in dieser Welt. Hier ist viel Ungerechtigkeit und uns ist Ungerechtigkeit widerfahren worden. Aber wir müssen nicht unruhig werden, bis wir uns gerecht haben, sondern wir können es dem Herrn anbefehlen und wissen, er wird für uns eintreten. Er hat gehört, das Blut, das vor ihm geschrien hat, und er wird für Gerechtigkeit sorgen zu seiner Zeit. Die Rache ist mein, spricht der Herr, und unser Leben ist in seiner Hand. Abel ist gestorben, Kain blieb am Leben. Ist das nicht ungerecht? Mit wem hast du mehr Mitleid? Wisst ihr, Abel lebt. Abel lebt. Dein Blut schrie zum Himmel, so wie die Seelen der Gerechten in der Offenbarung. Wann wirst du rächen unser Blut? Er lebt vor dem Angesicht Gottes und er lebt ewiglich. Ja, seine Zeit hier auf Erden war kurz, aber er lebt ewig bei Gott und es ist in Gottes Hand. Jesus warnt in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten, zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch den Leib zu verderben vermag in der Hölle. Oh, das bringt uns eine Ruhe. Selbst wenn unser Leben bedroht wird, müssen wir uns nicht fürchten. Wir sind in Gottes Hand. Aber wir sollten uns fürchten in rechter Weise vor Gott. Denn er, der Abel angenommen hat, den Gerechten, der da ist im Himmelssaal vor Gottes Thron und ewig lebt und sein Blut redet bis jetzt durch den Glauben, er ist auch mächtig, keinen zu verfluchen. Und er hat keine Ruhe, sondern Panik und Angst und Verzweiflung in Ewigkeit, in der Hölle, in der absoluten Verbannung. Wer glaubt, der wird leben und in die ewige Ruhe eingehen, verheißt das Wort Gottes. Und es gibt keinen Frieden für den Gottlosen, aber es gibt Frieden und Ruhe in Christus. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Mein Frieden, der höher ist als alle Vernunft, regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Kein hatte ein Zeichen, ein Mal, wir wissen nicht genau, wie es aussah, aber es war ein Zeichen, das ihn davor das anzeigte, in diesem Leben wird er nicht gerichtet werden. Doch dieses Mal zeigte gleichzeitig an, Gott wird ihn strafen. In der Hölle, in Ewigkeit, nach diesem Leben. Ja, aus irgendeinem Grund hat Gott sich dieses Gericht vorbehalten. Nicht ein Mensch sollte ihn rächen, aber Gott wird ihn rächen und hat ihn bestraft. Und kein wird nicht entfliehen. Doch wer vor der Erscheinung Gottes und dem Bewusstsein seiner eigenen Sünde voll Furcht und Zittern ist, zerbrochenen Herzens ist, um Gnade fleht, an Christus glaubt, dem zeigt Christus seine Mahlzeichen. Wie wir es finden in den Evangelien, durchbohrte Hände, durchbohrte Füße, eine durchbohrte Seite, da wo er durchstochen wurde. Und dieses Mahl, dieses Zeichen, auch wenn wir es ist das Zeichen, auch wenn ihr in diesem Leben gehasst werdet und leiden müsst. Wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Das Gericht Gottes ist an Jesus ergangen. Das Mahlzeichen Jesu bedeutet, das Gericht Gottes ist ergangen. Darum kommt nicht ins Gericht, wer an Christus glaubt. Kain hatte das Mahlzeichen, dass das Gericht Gottes für ihn noch aufsteht. Nun, wir dürfen ruhig sein. Da, wo wir erkennen können, wir sind nicht auf dem Weg Kains. Nicht auf diesem abfallenden, auf diesem vergeblichen Weg. Sondern auf dem Weg des Lebens, auf dem Weg des Lammes, der zum Vater führt. Ewiglich und friedlich vor dem Angesicht Gottes dürfen wir leben, die wir in Christus sind. Nicht fortgetrieben von dem Angesicht Gottes im Land der Verbannung, sondern hinzugerufen, herbeigerufen, herausgerufen als die Gemeinde der Gläubigen, um vor Gottes Angesicht zu leben in Ewigkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen.